Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Kurze Werbeunterbrechung. Stell dir vor, dein Terminkalender verschiebt sich mal wieder und dein digitaler Agent regelt einfach alles. Hotel umbuchen, Flüge stornieren, bezahlen. All das läuft im Hintergrund, ohne dass du einen Finger rührst. Willkommen, das ist die Welt von Agentic Payments, also dort, wo KI nicht nur denkt, sondern handelt. Im aktuellen Fintech-Podcast von Permanent Banking blicken wir gemeinsam mit Worldpay in die Zukunft des Bezahlens. Wir klären, wer haftet, wenn die KI shoppt und wie sicher ist unsere Infrastruktur wirklich. Also, jetzt reinhören bei Permanent Banking, überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Marvin kündigt es ja immer an, dass es eine spezielle Folge ist. Das kann ich diesmal auch machen. Warum? Da kommen wir gleich auch ein bisschen zu sprechen. Mir fällt ein, wenn ich die beiden nämlich sehe, Events in Frankfurt, wo mir das im Kopf bleibt mit Open Finance tanzt Tango. Ich glaube, wir können auch vielleicht nochmal die einen oder anderen sicherlich nochmal recappen. Ich freue mich sehr. Erstmal ganz kurz noch Marvin. Ich freue mich auch, dass wir uns sehen. Herzlich willkommen.
Moin in die Runde. Hi.
Und aber vor allem unsere beiden Gäste, Florian und Joris. Und bevor wir ja immer irgendeinen Quatsch erzählen, was unsere Gäste angeht, überlassen wir euch das ja immer gerne selber. Und jetzt dürft ihr selber auch aussuchen, wer als Erstes startet. Herzlich willkommen.
Moin, dann starte ich direkt mal rein. Mein Name ist Florian. Ich bin seit jetzt 4,5 Jahren beim TechWord hier dabei und mache dort das Partnermanagement mit zwei anderen Kollegen. Und in diesem Zusammenhang habe ich irgendwann auch den Joris kennengelernt. Und Joris, damit übergebe ich an dich.
Ja, danke dir. Ja, Joris von der Deutschen Bank. Ich mache seit über 10 Jahren, bin ich in unserem API- und Datenthemen und beschäftige mich seit 3 Jahren auch mit dem Thema FIDA. Und jetzt fällt mir auf, Florian, das heißt, die meiste deiner beruflichen Zeit, die längste Zeit, haben wir zusammen auch schon partnerschaftlich jetzt verbracht an dem Thema, über das wir hier auch reden wollen.
Ja, witzigerweise, wir hatten es gerade im Vorgespräch, haben wir überlegt, wie und wann haben wir uns überhaupt kennengelernt. Und da bin ich mal so ein bisschen meine E-Mails durchgegangen und habe dann festgestellt, 2. Februar war das 2022, da hatte ich die erste Mail mit Joris hin und her geschrieben. Und damals ging es noch rund um die Open Banking Themen, die dann immer weiter Richtung Open Finance geöffnet wurden. Und jetzt beschäftigen wir uns mit den FIDA-Themen, also haben auch eine gemeinsame Entwicklung hingelegt.
Ja, spannend. Ob das werden wir jetzt gleich mal sehen. Aber jetzt fragen wir uns natürlich, warum haben wir jemanden vom Tech-Quartier und jemanden von der Deutschen Bank hier bei uns im Podcast?
Da starte ich auch mal wieder rein. Also das Tech-Quartier, für all diejenigen, die es nicht wissen, ist der Fintech-Hub aus Frankfurt. Wir haben 3200 Quadratmeter an Büro- und Eventfläche und veranstalten regelmäßig Innovationsformate rund um die aktuellsten Trends im Fintech-Bereich vor allem. Und die Deutsche Bank ist einer unserer Partner, die wir regelmäßig zu diesen Themen auch zusammenbringen. Und just eines dieser Themen, ich hatte es schon angedeutet, war in letzter Zeit das Thema FIDA. Das hat ja einiges auch an Entwicklung genommen. Ich weiß noch, Joris ist damals mit der Idee auf mich, auf uns zugekommen, im Nachgang an ein Event von Thinkforce, glaube ich, die eine große Studie dazu veröffentlicht hatten. Und da haben wir überlegt, wie können wir da vielleicht auch eine Community rund um das Thema aufbauen und Bewusstsein schaffen, was das Thema überhaupt ist. Und so ging das Ganze dann los und ist aus den Kinderschuhen entwachsen.
Was man vielleicht daran anschließend sagen könnte, ist, uns war vor allem wichtig, dass wir in einen offenen und ehrlichen Austausch kommen. Also das Format, glaube ich, was das erste war so ein Pilot. Da ging es so drum um die Learnings aus Open Banking und hat sich dann gewandelt mit dem Thema FIDA zu ja eigentlich Themen rund um Open Finance und wir haben dann regelmäßig Roundtables gemacht zum Thema Open Finance, FIDA, um uns damit auseinanderzusetzen, was bedeutet die Regularie, welche Chancen stecken da drin, welche Produktmöglichkeiten, Zukunftsszenarien wurden entwickelt für eine Welt mit FIDA oder Open Finance und letztendlich hat es dann zu einem großen Event im letzten Jahr geführt, den wir im Eintracht Tech Lab durchgeführt haben, hier beim Frankfurter Waldstadion, den wir die Data Studios genannt haben. Da uns immer wichtig war, dass nicht nur in Anführungszeichen Gruppen des Austausches sind, sondern dass auch anfassbare Dinge erzeugt werden, ist die Idee dann geboren worden, das einzurahmen in 6 White Papers, die letztendlich die Ergebnisse reflektieren aus den Roundtables und den Data Studios.
Und da wollen wir heute ja mal ein bisschen stärker drauf eingehen, auf die White Paper. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch mal einmal so einen kurzen Blick zurückwerfen zum Thema FIDA. Was uns 4 ja alle eint, ist der visionäre Geist, den wir schon im Kontext von Open Banking und jetzt auch Open Finance und FIDA vorantragen. Also unser Podcast ist ja auch aus dieser Regulatorik entstanden, dass da Julian und ich uns damals, wann war das,
24 haben wir gestartet.
Ende 24 haben wir darüber angefangen zu sprechen, ja auch mit euch viel intensiv besprochen. Ich glaube, seitdem ist sehr viel passiert im Kontext von FIDA. Dann muss man natürlich berücksichtigen, was heißt sehr viel erstmal auf regulatorischer Ebene. Also das Ganze ist eine Regulatorik, die aktuell noch bei der Europäischen Union im Trilog liegt. Was aber passiert ist innerhalb der letzten 1,5 Jahre ist, dass sich sehr, sehr viele Akteure, unter anderem ihr, betroffene Banken, Beratungen, Institute, Hubs mit der Regulatorik und den Auswirkungen auseinandergesetzt haben. Und was jetzt immer greifbarer wird, sind konkrete Use Cases, Rahmenbedingungen, Geschäftsmodelle, Richtlinien, die Unternehmen und insbesondere Banken und betroffene Akteure umsetzen können. Und das ist das, worüber wir heute ganz konkret anhand eurer White Papers mal sprechen wollen.
Und ich kann an einer Stelle, kann ich ja noch sagen, leider beim letzten Roundtable war ich ja nicht mit dabei, aber davor. Und ich nutze das jetzt einfach mal auch, um ein Kompliment auszusprechen, warum. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in den White Papern halt auch extrem gut rüberkommt, ist, dass wir es, ich habe es zumindest das erste Mal so richtig erlebt, dass man branchenübergreifend zusammengearbeitet hat. Und branchenübergreifend meine ich jetzt nicht mit anderen Branchen, sondern innerhalb der Finanzbranche, weil Treffen, die wir oder die Meetings, die wir da hatten, das war halt, also ich nenne es mal für mich auch Netzwerkbooster am Ende des Tages, weil es Richtung Versicherung ging, Richtung Verbände, Richtung, also es war irgendwie von jedem jemand dabei, egal welche Bankengruppe, verschiedenste Versicherungen, auch mit verschiedensten Schwerpunkten. Und das fand ich halt super spannend, dass wir es geschafft haben, über dieses Thema genau diesen Austausch hinzubekommen. Und auf einmal passiert Magic. Und ich habe es ja in meiner Intro ja noch gesagt, ich glaube Silke war es damals, die das auch für eine Kolumne bei Payment Banking dann genutzt hat, hier FIDA Tanz Tango, weil es halt einfach ein bisschen was damit zu tun hatte, da kam Bewegung rein in das ganze Thema, vor allem auch einfach im Austausch untereinander. Und das fand ich, muss ja einfach an der Stelle nochmal sagen, ich fand es super, das waren echt tolle Veranstaltungen, es hat sich schwer gelohnt dafür nach Frankfurt zu fahren.
Ah, das freut mich, dass du das sagst, weil im Endeffekt lebt ja sowas auch davon, dass sich so viele tolle Expertinnen und Experten eingebracht haben, muss man ja sagen. Wir hatten ja nicht nur Banken und Versicherungen letztendlich da, sondern auch Softwareanbieter, Consultant-Agenturen,
genau.
Also das war wirklich toll. Wir hatten auch letztendlich dann zum Beispiel den niederländischen Versicherungsverein, der einen Vortrag gehalten hat, weil die schon mal weiter waren in einzelnen Bereichen. Freut mich, dass du es so empfunden hast. Das war eigentlich auch das Ziel und zeigt für mich ganz schön, wie Open Finance auch funktionieren könnte, wenn man da offen rangeht. Weil man muss ja das Sternchen auch setzen. Wir hatten vor allem ja Leute dabei, die dem Thema eher auf der Chancenseite begegnen, muss man fairerweise sagen. Ja, aus API-Programm, Strategieabteilung oder halt den einzelnen Unternehmen, Softwareunternehmen. Die so auch so Produkthüte auf hatten. und sich halt darüber ausgetauscht haben, was kann man denn damit entwickeln. Eigentlich eine schöne Blaupause auch, wie das mit den Schemes, die in FIDA vorgesehen sind, wo dann so ein Standard geschaffen werden sollen, aber letztendlich auch Produkte ja draußen stehen müssten, wie das so aussehen könnte.
Florian, ich gucke mal in deine Richtung. Jetzt wurdest du gnadenlos von den drei Kollegen hier im Podcast übergangen. Angefangen mit mir, deswegen greife ich den Ball nochmal auf, bevor wir über die Historie und auch über die Herleitung und die Erstellung der White Paper gesprochen haben, hattest du dich nochmal gemeldet.
Ja, ich wollte das nur unterstreichen, was Joris gerade schon betont hatte. Also uns war es ganz wichtig, auch in der Konzeptionierung dieser Roundtable-Serie, bewusst verschiedene Banken, Finanzinstitute, Versicherer, Tech-Provider an den Tisch zu bringen und gemeinsam mal auch zu diskutieren, nicht nur vor welchen Herausforderungen stehen sie im Umgang mit den FIDA- und Open-Finance-Themen, sondern wirklich, welche Chancen entstehen da draus auch. Und wir haben uns ja bewusst dann auch in einem der Roundtable explizit auf die Use-Cases mal gestürzt. Ich glaube, da sprechen wir später wahrscheinlich auch nochmal drüber. Und auch gemeinsam mal geguckt, was kann eigentlich in der Zukunft auch hier entstehen an neuen Produkten, an neuen Services, die am Ende da dem Endkunden auch Mehrwerte schaffen.
Julian und ich sind ja auch sehr gut darin, viel zu reden. Jetzt ist es ja unfassbar wichtig, dass auch Ergebnisse dabei rumkommen. Und da sind so White Papers, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Mittel, Dinge zusammenzufassen, auch, wie ihr gesagt habt, Leute zusammenzubringen. Was ist denn eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die ihr gemeinsam aus dem White Paper gewonnen habt?
Direkt Bänger am Anfang.
Ja, denk, es war gleich so ein bisschen Executive Headline am Anfang. Also ich glaube, einer der Kernthemen ist, dass Open Finance wirklich ein struktureller Wandel ist. Also es ist eine große Veränderung. Warum? Weil beispielsweise es weniger darum geht, einzelne Produkte zu entwickeln, als darum, Datenorchestrierung zu machen. Also diese ganzen Daten, die FIDA-Regulierung beispielsweise dann vorsehen würde. Es ist ja sehr breit angelegt, wenn das so kommen würde. Banken, Investmentprodukte, Vorsorge, Versicherungen, ja, all diese Daten zusammenzubringen und daraus letztendlich ja Journeys für den Kunden zu bauen, neue Erlebnisse, personalisierte Erlebnisse und gleichzeitig, das vielleicht ein schöner Randeffekt davon, bietet es enorme Chancen für die interne Infrastruktur von Banken und Versicherungen, weil man auf dem Weg zu Open Finance und dem Aufbau der Kapazitäten letztendlich auch die eigene Infrastruktur modernisiert und fit macht, auch für die interne Produktentwicklung. Und man könnte so sagen, Open Finance belohnt eigentlich die, die sich vorbereiten.
Du hast zwei ganz interessante Sachen gesagt, da würde ich nochmal gerne nachhaken, um das so zusammenzufassen. Also einmal, wenn wir über Open Finance sprechen und FIDA, werden die Sachen ja, die beiden Dinge ja sehr oft gleichgesetzt. Mhm. Was ich aber raushöre, ist, dass Open Finance halt mehr ist. Also FIDA ist halt die regulatorisch compliant gerechte Umsetzung, die ich machen muss, wo ich verpflichtet bin. Um Open Finance ist eher die chancenorientierte Herangehensweise, dass ich sage, was bedeutet das denn eigentlich im Kontext von Kundennutzen? Und was ich sehr interessant fand, ist, dass ich das nicht als Datenöffnung sehe, sondern als Modernisierung meiner eigenen Infrastruktur, die ja in vielen Banken und Versicherungsbereichen nicht erst seitdem wir über FIDA reden fällig ist, sondern eigentlich schon, wenn wir über API-Readiness und technologische Infrastruktur sprechen, schon seit Jahren getätigt hätte werden müssen.
Genau, da kann ich nur zustimmen. Also einmal nochmal zur Definition. Also in meiner Definition ist Open Finance sowas wie so dieses Strukturbild. Ja, also das, diese große Welt der Datenökonomie. FIDA ist tatsächlich die Regulation. Man könnte natürlich auch sich unabhängig von der Regulation öffnen. Tun ja auch einzelne Banken, dass sie schon über das hinausgehen, was beispielsweise die PSD2-Regulierung gefordert hat. Und dass in so einer Open-Finance-Welt natürlich auch Daten aus unterschiedlichen Branchen mal zusammenkommen können. Ja, also ohne jetzt da zu tief reinzugehen, aber es gibt ja noch den Data Act. Theoretisch denkt die Europäische Union ja mit den Regulierungen auch breiter, also werden mehr Daten auch zur Verfügung stehen. Und da ist es tatsächlich so, ja, APIs sind wichtig, aber was mir jetzt nochmal oder was über die Arbeit jetzt in den Roundtables nochmal stärker mir auch bewusst geworden ist, bei der bei der Menge an Daten ist man auch noch stärker bei dem Thema der wirklichen Datenverfügbarkeit. Man ist stärker daran bei dem Thema, dass du ja unterschiedliche Silos oft hast, wo die Daten drin sind. Sind das dann alles die gleichen Daten? Ja, oder hat man sozusagen auch so die Situation, es gibt dann irgendwo den gespiegelten Datentopf, der schneller verfügbar ist als der andere? Also wie ist diese, ist die Datenlandschaft harmonisiert? Und inwiefern ist man dann auch bei der Infrastruktur in der Lage, so Identity- und Consent-Mechanismen zentral abzubilden? Ja, weil die haben wir ja schon mit PSD2 gesehen, dass der Kunde Consent geben muss. Dasselbe ist auch ja in, zum Beispiel in FIDA vorgesehen, dass dort der Consent zentral ist, ohne dass der jetzige Entwurf der Regulierung das schon direkt verbindet. Aber es ist absehbar, dass es zentral wird, dass natürlich der Kunde sein Einverständnis gibt, bevor die Daten geteilt werden. Und das sind wichtige Vorarbeiten, die einem, glaube ich, auch intern zugutekommen. Allen voran, wenn man jetzt an AI-Agenten und die Entwicklung mit AI denkt, weil auch da braucht es dann interne Datenverfügbarkeit und die wäre dann automatisch gegeben.
Das ist ja eine Win-Win-Situation am Ende. Dann aber ich weiß noch, also wenn ich ja, Joris, wir beide haben uns ja auch immer mal wieder regelmäßig auf anderen Events getroffen und haben durchaus auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu dem Thema durchlaufen. Und ich meine, stand ja dann mal zur Kippe oder auf der Kippe und dann ne, hat es ja immer wieder geändert. Aber ich glaube, wir haben immer bei einem Punkt mitgemacht und oder beziehungsweise dran gehalten und den hast du eigentlich eben erwähnt, ist nach dem Motto, lass uns noch mal nach innen auch mal nach den Chancen suchen oder gucken und ich glaube, dass die halt einfach am Ende des Tages überwiegen und uns allen irgendwie helfen. Dennoch, eine Frage, die mir dazu kommt, ist in den White Papern denn in irgendeiner Form oder in der Zusammenarbeit rausgekommen, wo Open Finance heutzutage einfach unterschätzt wird, vielleicht auch noch, vielleicht von einzelnen Instituten, einzelnen Branchen, wie auch immer und so vielleicht auch, warum es vielleicht noch unterschätzt wird?
Ja, also mir fällt zum Beispiel die Debatte rund um die Interoperabilität ein. Also, dass man wirklich am Ende eine Standardisierung braucht und dass es schon sinnvoll wäre, auch einen Datenstandard zu haben, der verlässlich über institutsübergreifend ist und auch eine verlässliche technische Infrastruktur. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass jemand ein europäisches Projekt mit dem Namen FAME vorgestellt hat, wo es darum geht, ein Architektur-Blueprint zu entwerfen für Datenmarktplätze. Und darin sind dann so Komponenten zum Beispiel drin, wie das Pricing, wie findet man die Daten, dass man selbst in der Lage ist, unterschiedliche Standards zu verknüpfen und solche Dinge. Das fand ich ganz spannend, weil es die Nutzbarkeit erhöhen würde. Und ich glaube, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Debatte bei FIDA anschauen, geht sehr viel um den Datenscope. Es geht um die Angst der Fragmentierung oder auch die Schemes, aber es wird weniger diese technische Zurverfügungstellung diskutiert oder was die Schemes auch technisch abbilden würden, weil am Ende geht es ja natürlich dann darum, Produkte zu schaffen und deswegen ist es idealerweise auch kein reines IT-Projekt, sondern wirklich eine breite Transformation. Ja. Und ich glaube, das sind beides unterschätzte Faktoren, Interoperabilität, aber auch, dass es ein Transformationsprojekt wäre.
Jetzt lass uns mal davon ausgehen, dass wir diese Struktur, die Datenportabilität haben, dass wir die Zungenbrecher, ja, dass wir die APIs haben, dass die Daten ready sind. Florian, die Frage geht mal in deine Richtung. Der große Aufschrei der Anti-FIDA-Lobby war ja oft so, das bringt alles nichts, Kunden wollen das nicht, was ja auch noch Open Banking PSD2 so ein bisschen hinterher gesagt wird. Paar Geschäftsmodelle, hast du Use Cases, die du nennen kannst, wo du sagst, ey, das sind ganz konkrete Mehrwerte, die wir liefern können mit FIDA, mit Open Finance, vorausgesetzt, wir haben die internen Herausforderungen im Datensystem ready, die Joris gerade genannt hat.
Ja, ich glaube, der naheliegendste, und den haben wir auch lange in den Roundtable diskutiert, gerade auf der B2C-Seite, ist so dieses Financial Home-Lösung. Ne? Also eine 360-Grad-Lösung, vielleicht sogar ein Advisor am Ende des Tages, wenn man das Thema KI auch mitdenkt, der mich in meiner aktuellen Lebenssituation berät, dem ich Daten einspeise über Einkommen, Umsätze etc., die auf mein Konto eingehen und der mich dann berät, wie ich meine Ausgaben zu steuern habe, vielleicht auch Tipps gibt in meiner aktuellen Lebenssituation, Empfehlungen über Änderungen im Lebensstil, aber auch, wenn man gerade nach vorne denkt, das Thema Investment damit berücksichtigt. Also wir haben da verschiedene Lösungen tatsächlich auch auf der Fintech-Seite schon gesehen, die Rentenlücken für mich berechnen, basierend auf meinen aktuellen Einkünften und die mir dann passende Produkte anbieten, auch was die Schließung dieser Rentenlücke auch berücksichtigt. Und ich glaube, das ist so mit eins der naheliegendsten. Und wenn ich das Thema weiterspinnen darf, ich meine, man muss sich ja nur mal über den großen Teich umschauen, was so im US-amerikanischen Markt aktuell passiert. Und OpenAI hat im letzten Jahr eine Group-Chat-Funktion gelauncht. Das heißt, ich kann mittels ChatGPT mittlerweile mit anderen Personen interagieren. Also das heißt, ich kann Empfehlungen schreiben, ich kann Empfehlungen abgeben, auch basierend darauf, was die anderen in das Tool einpflegen, und kann mich mit anderen austauschen. Und so habe ich die soziale Komponente jetzt in meinem KI-Tool meiner Wahl mit dabei. Und wenn man das auf das Thema Finance jetzt ummünzen würde, würde das ja bedeuten, ich kann de facto auch mit anderen über Investmentthemen sprechen. Ich kann mit anderen über mögliche Sparpläne sprechen. Und wenn ich so weiterdenke und der KI-Agent am Ende mich dabei berät, sehe ich da schon auch einen großen Mehrwert für mich in meiner aktuellen Lebenssituation, da Mehrwerte draus zu generieren.
Was damit ja aber auch ein bisschen mit einhergeht, ist so ein Thema, was mich auch immer mal wieder beschäftigt, ist natürlich auch die strategische Positionierung des jeweiligen Players, ne? Also am Ende des Tages bin ich wirklich nur Datenlieferant, ne? Also ich sage jetzt mal, mache ich den Compliance-Check und sage, alles fein und mein Kunde will, dass die Daten irgendwo weggehen, oder mache ich mir halt auch Gedanken darüber, dass mein Kunde im Zweifel ja auch woanders Daten liegen hat, die für mich total interessant sind, die ich dann auch entsprechend nutzen kann, um Mehrwert zu bieten, meine Kundenschnittstelle zu sichern. Wahrscheinlich jetzt irgendwie kann man irgendwie alle Buzzwords da irgendwie ein bisschen hochwerfen. Ist das in den Gesprächen denn auch nochmal zugekommen? Also ist ja grundsätzlich als Punkt da gewesen und auch in den Whitepapern berücksichtigt?
Du meinst auch so aus der Sicht, welche Rolle Banken einnehmen wollen würden oder auch könnten, dann vor allem auch kleinere Institute, so auch in diese Richtung gedacht.
Ganz offen gestaltet. Also.
Das war auf jeden Fall, wir hatten ja auch jetzt zum Beispiel so bei diesem Event den Data Studios einen ganzen Tisch rund um die Strategie, und da ging es zum Beispiel darum, was heißt das jetzt für Banken und Versicherungen, wie können sie sich positionieren und auch welche Chancen bestehen. Da ging es auch ganz offen um die Frage, also wer hat auch die Kapazitäten jetzt beispielsweise da führender Plattformteilnehmer zu sein, oder wer spezialisiert sich beispielsweise auf einen Bereich nur in Anführungszeichen, ja. Eine Kernessenz, die mir noch einfällt, ist auch, nichts zu tun ist allerdings keine Option, also schon ein aktiver Schritt, der sehr wichtig ist, weil man sonst einfach in die Rolle von einem Infrastrukturanbieter kommen würde. Ich glaube, das Ganze lässt sich auch wieder mit den Produkten verknüpfen, weil Produkte zu erstellen wird noch viel wichtiger sein. Also das war so ein bisschen das Fazit von allen Tischen. Das Ganze lebt von Partnerschaften, Open Finance lebt von Partnerschaften. Du brauchst die unterschiedlichen Spieler, die sich auf einzelne Bereiche im Markt konzentrieren. Man muss zusammenarbeiten und muss schauen, wie kann man da ein anderes Produkterlebnis oder aktualisieren, neu bauen, innovativer gestalten. Ich glaube, das wird im Kern dann die Rolle bestimmen. Ja, auch wie gut dann einzelne Häuser diese Produkte bauen.
Und ergänzend dazu auch Ökosystemen, also wir sprechen ja immer von Ökosystemen, und ich würde hierzu ergänzend Ökosystem auch übergreifend. Wer kann da die schönsten und besten Produkte bauen? Also wenn wir an die Versicherungsindustrie denken, wenn wir vielleicht dann weiter an die Mobility-Branche denken. Ich glaube, da kann man schon auch gemeinsame Use-Cases und Anwendungsfälle identifizieren, die dann in einer gewissen Art und Weise natürlich auch wieder zum Wettbewerb zueinander stehen.
Wie seht ihr da die Rolle von also gänzlich branchenfremden Unternehmen? Weil man könnte ja jetzt zum Beispiel auch sagen, datengetriebene Ökosysteme, datengetriebene Lösungen, kundenzentrierte Lösungen, das sind jetzt nicht unbedingt Steckenpferde, mit denen deutsche Bankengruppen, und da würde ich als alle nehmen, sich sehr, sehr stark identifizieren, beziehungsweise was denen zugeordnet wird. Dann könnt ihr auch den Schritt umgekehrt gehen, Stichwort Embedded Finance oder Embedded Insurance, Embedded Lending, whatever, sagen, diese Lösungen finden in fremden Ökosystemen statt und Daten sind dann Banken sind dann tatsächlich eher Datenlieferant. Ist das eigentlich auch ein Grund dafür zu sagen, noch mehr Power in der Entwicklung von datengetriebenen Kooperationen und Lösungen zu stecken?
Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass sich das jetzt nicht ausschließt. Also dass du halt auch beide Szenarien hast, dass du sowohl halt Datenlieferant bist, weil woanders eine gute Lösung entsteht und du gleichzeitig auch den Produktfokus selbst hast. Ja, ich meine, wir hatten ja Softwareanbieter auch dabei. Das Interesse ist definitiv groß daran. Auch die Möglichkeit von Open Finance oder auch jetzt, was in der Regulierung angedacht ist, zu verstehen, weil sich auch Softwareanbieter einfach Gedanken machen, wie sie ihre Produkte anreichern. Ne? Das ist natürlich legitim. Aber ich glaube, was so auch in dem noch steckt, was Florian ergänzt hat, ist, der Paradigmenwechsel ist halt, sich dem zu öffnen und das halt als Modell zu sehen, zu diskutieren, wo liegen die Chancen und sich da auch, für die Ausgestaltung von Services vielleicht mit Anbietern zusammenzutun, die man so bisher nie auf dem Radar gehabt hätte. Ja, und das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder ein Lernprozess, sich damit so auseinanderzusetzen, weil es natürlich auch unendlich komplex ist, welche Chancen sich theoretisch ergeben, je mehr Daten auch aus anderen Industrien zur Verfügung gestellt werden würden.
Und da wird es ja jetzt nochmal spannend, auch das mit der Partnerschaft, das hat ja immer die Technikseite. Lässt sich relativ leicht offene, ne, Regeln über Standards, aber dann auch dieses partnerschaftliche Zusammenarbeiten. Also ich glaube, auch da wird es halt in Zukunft immer neue Zusammenarbeitsmodelle einfach geben und auch Rollenverschiebungen. Ich glaube, auch das wird passieren, dass da halt Player, mit denen wir heute gar nicht rechnen, sich in eine Rolle reinrutschen, weil sie sich da eben strategisch hin positioniert haben. Das finde ich ganz spannend. Ich finde aber auch den Zusammenarbeitsaspekt in den Ökosystemen auch nochmal spannend, weil ich gerade eben eine Sache gesagt habe. Wir haben ja auf der einen Seite durchaus die Diskussion einmal geführt innerhalb unseres, ich nenne es jetzt mal Banking-Finance-Ökosystem, also mal Versicherungen, Wertpapiere, etc., das ist mal alles mit eingeschlossen. Aber jetzt wird es natürlich auch spannend, weil du gesagt hast, sowas wie Richtung Mobility, Richtung Energy, also andere Branchen, sich dahingehend mal zu öffnen. Und ich meine nicht nur zu öffnen, weil auch dort stecken Daten, die wir nutzen können in unserer Branche, um den Kunden einen Mehrwert zu bringen. Und wenn wir eben genau auch dieses branchenübergreifende hinbekommen, das fand ich auch ganz spannend, dass einige Gespräche halt dahingehend gingen, auch solche ähnlichen Regulierungen auch in anderen Branchen gibt, die wir jetzt vielleicht gar nicht mitbekommen haben, aber ich bin, ne, auch Telekommunikationssachen. Ich habe dann zum Beispiel auf einem der Events gelernt, dass das mit dieser Handynummermitnahme, was für uns heute total selbstverständlich ist, dass ich eben den Anbieter wechsle und meine Handynummer mitnehmen kann, dass das halt auch vor Jahren meine Regulierung war, die sie gemacht mussten. Da haben die ja auch nicht alle Juhu gerufen und gesagt, das ist ja total toll. Aber am Ende des Tages für den Kunden und für den Wettbewerb halt ein maximaler Vorteil, um das mal zu pushen. Und da würde es mich interessieren, habt ihr da auch noch ein paar Impulse so aus den Gesprächen mitgenommen? Wie denkt ihr darüber?
Also, das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen spitzere These sein, die ich hier mal in den Raum stelle. Aber das Letzte, was wir uns, glaube ich, alle wünschen oder nicht wünschen würden, wäre, dass Banken und Finanzinstitute zu den nächsten Telekommunikationsprovidern oder auch verkommen. Ne? Also, dass ich am Ende nur noch über den Preis konkurriere und der Kunde mich nicht mehr als Marke wirklich wahrnimmt. Und ich glaube, da ist eine große Chance, sowohl für Banken als auch Versicherer eine Rolle in dem Ökosystem zu finden, sei das auf der Infrastrukturseite, sei das dann wirklich in spezifischen Produkten oder sei das dann wirklich auch als Plattformteilnehmer. Ja, und ich glaube, da wird jede Bank ihre Rolle auch finden. Aber ich glaube, dass da ist gerade auch eine große Diskussion drumherum, inwieweit sich dann der Markt ja auch weiterentwickeln wird.
Ich finde noch einen anderen Gedanken daran spannend. Also ich finde, weil du es auch so schön eingeflogen hast, Julian, dass man muss es ja auch erstmal erfahren, was es dann noch für Regulierungen und Möglichkeiten gibt. Wir sind ja jetzt hier auch in so einer sehr spezialisierten Bubble, ja, und wir reden jetzt hier über Open Finance und FIDA. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja auch schon vertiefende Podcasts zum Thema Data Act. Das ist für mich noch so, ist auch so eine Welt, die, über die gefühlt wenig gesprochen wird, aber vielleicht, weil sie nicht Teil meiner Wahrnehmungsbubble ist jeden Tag. Aber was ich sagen will ist, also einmal so diese Möglichkeiten erstmal so zu explorieren und von denen zu erfahren, steckt da drin oder ist super wichtig. Dann in so Austausche zu gehen und überhaupt interessierte mögliche Partner zu finden, auch super spannend. Und dann aber auch in so ein Brainstorming zu kommen, weil was mir jetzt noch so bewusst ist aus unseren Roundtables ist, alle haben immer sehr stark aus der Retail-Sicht gedacht, ja. Und es kam immer so dieses Beispiel 360 Grad Finanzassistent. Da waren sich immer alle einig. Und dann hatten wir so zwei Unternehmenskunden dabei, die mal so ein paar Beispiele geliefert haben, wie sieht das aus Unternehmenssicht aus. Viel speziellere Cases, viel dünner und viel mehr so in diesem Ding, ah ja, okay, das ist ein Problem, okay, wüsste ich jetzt so gar nicht, ne? Also sehr nischig und so weiter. Was ich sagen will, ist, es braucht auch so irgendwie so diese Spezialisten, die so in so ein Brainstorming reinkommen, um überhaupt auf diese Sachen erstmal zu kommen. Also ich würde das jetzt noch gar nicht so aus einer Bedrohungssicht sehen, sondern eher so aus, wie kommt man denn überhaupt zu erstmal neuen Produktideen überhaupt, ja?
Und was für Cases waren das, Juris? Im KMU-Bereich? Ja.
Im Unternehmensbereich hat mir zum Beispiel Thema Liquiditätsengpässe und wie kann das gelöst werden, mit Daten schneller durch Prozesse zu kommen, um schneller eine Finanzierung zu bekommen. Individuelle Reporting-Lösungen. Es wurde sich da beispielsweise drüber ausgelassen, wie viel Reports letztendlich Unternehmer so liefern müssen. Ja, so und. Okay, Liquiditätsengpass, glaube ich, weniger nischiger Case. Das mit den Reportings wurde dann schon so ein bisschen kleinteiliger, ja.
Ich würde da ja auch nicht immer dann vom Risiko sprechen, nur weil jetzt mal eine andere, also wie gesagt, ich fand das mal spannend, mal zu sehen, andere Branchen waren auch schon mal damit herausfordernd und ich glaube, die großen Anbieter gibt es immer noch, also von daher glaube ich auch nicht, dass die Banken sich da so hardcore verdrängen lassen, was auch gut ist und was auch so sein soll, auch der Vertrauensvorsprung ja durchaus noch da ist. Aber du hast das jetzt mit den Roundtables nochmal mit angebracht. Ich muss jetzt mal ehrlicherweise fragen, weil ich auch selber interessiert bin. Wie werden diese Roundtables weitergeführt? Und ist das gerade nur ein Zwischenstandschritt, den wir da machen? Oder ich frage mal zwischendurch, wie ist der weitere Plan?
Ja, gute Frage. Also wir haben uns ja tatsächlich vorgenommen, es zu vertiefen. Und kann Florian sicherlich auch gleich noch mehr zu sagen. Die Idee ist jetzt so in einer Sandbox in eine wirkliche Umsetzung und den Bau von Prototypen zu kommen. Ja?
Genau, ist Steilvorlage jetzt für uns, fürs Tech-Quartier. Wir bauen gerade das erste Reallabor für Finanzinnovationen am Finanzplatz in Frankfurt. Also die Idee ist, eine digitale Testumgebung zu schaffen, auf der Finanzinstitute auf der einen Seite ihre Anwendungsfälle, die wir teilweise gerade schon angerissen haben, mit entweder etablierten Dienstleistern oder auch Fintechs zu verproben und das alles in einem geschützten Datenraum innerhalb von kürzester Zeit dann wirklich auch gucken können, also wir sprechen hier von 12 Wochen, gucken können, inwieweit diese Lösungen auch intern skalieren können. Und dafür schaffen wir diese Sandbox-Umgebung, die Joris gerade angeteasert hat.
Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, warum, ja. Also jetzt gerade FIDA ist noch in der Diskussion. Open Finance ist so ein abstraktes Thema, aber was heißt das denn anfassbar? Und da könnte man ja sagen, ja, das ist ja nett, dann gibt es da in den Roundtables irgendwelche Klebezettel mit dem 360-Grad Advisory für den Kunden, ne? Aber dass man das anfassbar macht und dass man reale Challenges auch hat aus Banken, wo Prototypen entstehen und man zeigen kann, das wäre mit mehr Daten möglich. Darum soll es gehen, ja. Und ich weiß auch nicht, ob man darüber reden kann, hier, Julian, aber du hast ja selbst auch schon mal sowas entwickelt, wo du gezeigt hast, wie FIDA aussehen könnte oder was machbar wäre. Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, dass die Leute das selbst erleben können und dass man was sehen kann.
Jein, man kann da immer drüber reden. Und wer das mal sehen möchte, der darf sich auch gerne melden. Aber der eigentliche Plan ist etwas anders. Aber ich wollte gar nicht in die Richtung abbiegen, fand es jetzt aber nochmal total spannend und passt ja auch perfekt. Auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, ich bin selber mal gespannt, ich bin aus den letzten Monaten immer etwas kritisch, was diese 360-Grad-Blick angeht, geworden. Das hat aber eher den Hintergrund nicht, weil ich glaube, dass wir das brauchen, sondern ich glaube, es wird ultra schwierig für jemanden, sich dort strategisch so zu positionieren, dass ein Kunde wirklich übergreifend sowohl Versicherungen, Bank, seine Bankverbindung, alles an einem Ort bei einem Anbieter platziert. Vielleicht haben andere, die keine Bank sind, einen einfacheren Job da, nenne ich es jetzt mal, als jetzt vielleicht eine Bank. Aber da bin ich einfach mal total gespannt und ich finde es dann halt auch super, wenn man halt sagt, wir haben jetzt mal diese technische Infrastruktur geschaffen, wo genau das gemacht werden kann oder nennen wir es, ja, ich glaube, du hast gesagt Datenraum. Das finde ich total spannend, weil auch das in der Vergangenheit hat man halt häufig gemerkt nach dem Motto, in den ersten 2, 3 Gesprächen kam ja immer, ja, habt ihr eine API-Spec für uns? Habt ihr dies? Habt ihr jenes? Kann man das mal ausprobieren? Habt ihr Testdaten? Habt ihr jenes? Und wenn man jetzt einfach mal sagt, das ist schon mal alles da, dann lass uns doch nicht mal darüber diskutieren, sondern wirklich, was man da bauen kann und ausprobieren kann und wie wir das halt verproben können, im besten Fall mit echten Kunden oder zumindest echt Testern, so in die Richtung. Mega spannend und ich glaube, wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich an der Stelle auch sicherlich an Florian wenden und kann alle Fragen beantworten.
Das Geile ist ja auch noch, du musst ja mittlerweile, brauchst du ja gar keine API mehr, um das zu testen, sondern du kannst ja theoretisch Screenscraping auf Steroiden machen, wenn du die Screenshots von den jeweiligen Frontends machst, die du halt zusammenfügen möchtest und du ballerst die in Claude oder in Codex AI rein, dann kannst du ja relativ schnell auf dem Click-Dummy erstellen. Ich weiß, ich habe noch nicht fallabschließend bewertet, inwiefern das generell skalierbar auch funktionieren würde. Stichwort, brauchen wir überhaupt noch Regulatorik im Bereich Daten- und Schnittstellenöffnung? Aber ich glaube, was gut ist und was wichtig ist, und das habt ihr heute auch gesagt, und da bin ich insbesondere gespannt, wie es dann auch nachher bei euch in Frankfurt aussieht. Ich glaube, man muss mehr Dinge zeigen für Kunden und auch für Betroffene, weil wir haben sehr, sehr viel Zeit, glaube ich, und wir einen uns alle darin, dass wir sagen, das ist eine sehr, sehr große Chance, diese Datenöffnung. Das ist auch notwendig für den Kunden, um auch ein bisschen Wettbewerb wieder reinzubringen und ein bisschen Druck auch auf bestehende Institute, die diese Daten gerade noch ein bisschen horten. Wir haben sehr, sehr viel gefühlt in den letzten 1,5 Jahren damit verbracht, uns zu sondieren, uns auszutauschen, zu sprechen. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man auch Fakten schaffen muss. Und die schafft man durch Prototypen und durch Cases. Und am Ende kannst du, glaube ich, sehr, sehr gut über den Datenaustausch und über datengetriebene Produkte und Services Kundenmehrwerte schaffen. Die Frage, die sich mir stellt, ist dann nachher, wo findet das statt? Findet das halt im Frontend an der Schnittstelle der Bank statt? Findet das halt embedded irgendwo statt? Die nächsten Jahre werden, glaube ich, auch mit oder ohne FIDA zeigen, wo diese Services und Produkte stattfinden.
Wow, das war lang.
Das war auch ein sehr verschaffelter Satz.
Ich fand das aber sehr gut, weil es am Ende zusammenfasst, dass egal in welchem Regelwerk das Thema weitergetrieben wird, es ist auf jeden Fall sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen und seine Positionierung da auch zu finden. Weil, das haben wir jetzt ja heute auch schon kurz angeteasert, am Ende kann Open Finance auch ein Beschleuniger gerade für die KI-Themen werden. Ne? Also mehr Daten heißt ja auch eine bessere Qualität der jeweiligen Modelle. Eine bessere Qualität der jeweiligen Modelle heißt bessere Services für den Endkunden. Und bessere Services für den Endkunden heißt auch höhere Kundenzufriedenheit. Also von daher kann ich dir da noch voll zustimmen, Marvin.
Ich gehe das auch voll mit. Und ich gehe auch das Vibe-Coding ein bisschen mit, was Marvin angerissen hat. Ich bin selber in dem Rabbit Hole gefangen. Ich sage aber trotzdem, im regulierten Bereich finde ich es charmanter, wenn wir eine regulierte Plattform haben oder einen Datenraum, den wir nutzen können, statt anfangen, irgendwelche Screenshots zu scrapen oder sonstiges und den Kunden auf Gedankenspiele bringen. Die Diskussion habe ich letztens auch geführt. Die Leute kommen dahin, die Nutzer hauen Kontoauszüge irgendwie in irgendwelche KI-Chats rein. Ne, da geht mir, also das macht
ja,
man
aber das
nicht.
Ist ja ein Hilfeschrei.
So. Ich weiß, deswegen meine ich, wenn wir diesen Datenraum haben, wir können die Geschwindigkeit erhöhen, solche Lösungen zu bauen, um dann auch KI als Multiplikator zu nehmen mit guten Daten. Ich sage immer noch mit guten Daten, ne? Weil Shit in, Shit out, wenn die Daten strukturiert, sauber zur Verfügung stehen, dann können wir alle viel mehr damit gewinnen. Und das finde ich halt auch nochmal einen total spannenden Aspekt, weil wenn ich an die ersten Gespräche denke, wo wir mal gesagt haben, lass uns mal nur über APIs reden, also nur über die Regulatorik und was in dieser Zeit alles passiert ist, gerade auf der KI-Seite und wir jetzt auch darüber sagen, okay, wie spielt jetzt KI, also wie ist FIDA und die Regulatorik alles ein Puzzleteil von diesen Themen, die da grundsätzlich gerade stattfinden, finde ich es halt eigentlich noch wichtiger darüber, dass wir reden, dass die Daten strukturiert und sauber daliegen, um eben diese Multiplikatorenfunktion von AI noch viel mehr nutzen zu können. Das kam mir jetzt gerade nochmal so in den Sinn, aber ich gerne auch nochmal andere Gedanken dazu.
Würde ich dir absolut recht geben. Also ich glaube, hatten wir auch schon eingangs so das Thema, die Datengrundlage ist entscheidend. Und diese Datengrundlage zu schaffen, für die Inhouse-AI-Agenten oder AI-Initiativen, genau wie für neue Produkte, und dann zu sagen, welche Sachen können wir auch nach außen weitergeben in wiederverwertbare Schnittstellen, würde mir auch als sauberster Weg erscheinen, auch um das zu skalieren, um auch im Blick zu haben, du hast mit Softwareanbietern aus anderen Industrien vielleicht zu tun. Und dann wäre ich bei dem, was Marvin auch mit zusammengefasst hat, also dass du wahrscheinlich dann eine Mischung hast, wo du eine Rolle spielst, irgendwie in der Wertschöpfungskette oder selbst diese Wertschöpfung aufbaust. Aber diese Datengrundlage zu schaffen, glaube ich, ist eine super Vorbereitung für egal was kommt, unabhängig von Open Finance, und sollte auf jeden Fall auf die To-Do-Liste.
Wo stehen wir denn gerade da jetzt? Mir ist so ein Gedanken gekommen. Also ich habe mich jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so intensiv mit dem aktuellen Stand auf Seiten der Europäischen Union beschäftigt. Ich habe gerade so, bei mir kam im Kopf, ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen so wie bei dem Heizungsgesetz, dass die Branche irgendwie gerade auf Klarheit wartet, weil die sich sonst nicht bewegt. Und was mir in unserem Gespräch gerade nochmal auffällt, ist, man kann ja über Compliance sprechen und über regulatorische Anforderungen, aber eigentlich ist die Notwendigkeit, diese Inhalte, die FIDA fordert, zu machen, die ist ja unabhängig der Regulatorik da. Ich brauche ja eine moderne IT-Infrastruktur, ich brauche ja eine API-Readiness für meine Inhouse-Agents, auch für eigene Produkte und Services. Julian, ich erinnere mich immer sehr stark daran, über einen Onboarding-Prozess von einem Verbundunternehmen von unserem alten Arbeitgeber, wo man dreimal seine Daten eintragen muss. Das sind ja alles Cases, wo jetzt APIs und Datentransfer schon helfen würden. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade Bankeninstitute gerade sehr stark abwarten, weil die Klarheit in der Regulatorik brauchen. Seht ihr das als richtigen Weg oder was bedarf es da jetzt eigentlich?
Okay, also ich würde auf jeden Fall immer für das, was du sagst, die Lanze brechen für diese interne Vorbereitung, weil ich auch sagen würde, wenn du die interne Datengrundlage schaffst, machst du dich sowieso von der Infrastrukturseite her zukunftsfähig, um dann zu entscheiden, welche dieser Sachen du nach außen gibst, ist fast der kleinere Weg. Ich glaube, wahrscheinlich ist es jetzt bei der Regulation noch auch so, dass du halt strittige Punkte hast, was jetzt die Angst vor Fragmentierung angeht, den Implementierungszeiträumen, die noch diskutiert werden. Also das Gesetz ist ja immer noch in dem Trilog. Aber wenn ich das jetzt mit der Zeit damals bei Open Banking vergleiche, dann gab es halt auch damals schon Banken, die in Europa vorangeschritten sind und mehr Daten angeboten haben als die Regulation. Und es gibt immer noch Banken, die damals gestartet sind, die heute weiter ihr Premium-Angebot sehr erfolgreich ausbauen und davon extrem profitieren, weil es auch gerade auf der Kundenseite Nachfrage gibt, wahrscheinlich sehr stark auch auf der Geschäftskundenseite, fairerweise, und das halt einfach als Teil von ihrem Geschäftsmodell sehen. Und ich glaube, wenn du das so rumdrehst, dann wäre jetzt eher die Frage, wo sehe ich als Institut jetzt schon Chancen, wo will ich jetzt auch Dinge, die ich intern gebaut habe, auch nach außen bringen, um diese Chancen zu verwirklichen und da unabhängig von der Regulation und der Debatte rund um FIDA zu investieren.
Ich muss immer so ein bisschen ja auf die Zeit schielen. Haben wir eben darüber gesprochen, klare Rollenverteilung. Deswegen würde ich jetzt, ich würde gerne einfach nochmal einen kurzen Abbinder machen, worüber wir gesprochen haben. Will aber euch das Wort gerne lassen. Was habt ihr mit den, wann kommen die White Paper raus? Wo kriege ich die her? Wenn ich jetzt uns hier zugehört habe und maximal interessiert bin, was muss ich tun?
Und wann wird FIDA verabschiedet?
Wann FIDA verabschiedet wird, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann sagen, wann unsere White Paper rauskommen. Am 23.04. wird es ein Event im Tech-Quartier geben. Wir laden dazu auch nochmal das Ökosystem ein und am selben Tag werden wir dann auch die White Paper Links als kostenlosen Download-Link auf unserer Webseite www.techquartier.com veröffentlichen und dort auch die einzelnen Themenschwerpunkte herumclustern.
Und dann soll es auch weitere Details dann geben, wie es mit der Sandbox weitergeht. Richtig, Florian?
Genau, also wir haben es heute schon angeteasert. Wir haben jetzt vor knapp 2-3 Wochen unser Strategiepapier dazu veröffentlicht und sind jetzt gerade auch dabei im Partner-Onboarding, genau die Fragestellung, die wir heute teilweise schon angerissen haben, nochmal tiefer zu legen. Und wer daran Interesse hat, mit uns in die Diskussion zu gehen und neue Anwendungsfälle auch im KI-Bereich zu vertesten, hier herzlich gerne die Einladung.
Und man muss ja sagen, ich weiß auch nicht, ob ihr nicht sogar die Ersten seid, die das hier so aufbauen. Wirklich nach technologischem Vorbild. Man kann wirklich die Dinge dann darin entwickeln mit Testdaten. Also ziemlich coole Sache.
Und ja, vielleicht, ja, sorry.
Ach so, ja, und ich habe jetzt nicht verstanden, was hast du gesagt? Wann geht wieder live?
Ja, das müssen wir das dann vielleicht nochmal einen anderen Partner fragen.
Sehr cool. Und jetzt muss ich ja auch nochmal fragen, gibt es denn nochmal so Roundtables oder so ein, wie hieß das, Data Studio? Ist das schon geplant, angedacht?
Ja, also auch da kann ich nur herzlich zu einladen, regelmäßig bei uns vorbeizuschauen, auch auf unserer Webseite mal vorbeizuschauen, unseren Newsletter zu abonnieren. Wir haben auf jeden Fall wieder was in Planung und auf jeden Fall die Diskussion werden wir, egal in welcher Form, ob FIDA jetzt kommt oder nicht, auch weiterführen. Gerade auch unter dem Open Finance Aspekt.
Mega. Werbeblock Ende oder so sagt man dann, ne?
Werbeblock Ende.
Wenn ich es für mich nochmal zusammenfasse und ich freue mich sehr darauf, die White Paper dann zu sehen und ich versuche es auch einzurichten, in Frankfurt dabei zu sein. Ich nehme mit für mich, Open Finance ist ein Transformationsprojekt. Nicht im Sinne von nur kulturtechnisch, sondern eben auch zu sagen, ich kann auch meine Infrastruktur auffrischen, im besten Fall auch, ich nenne es mal mit Blickrichtung KI und Ähnlichem, die Daten sauber aufbereiten und auch in anderen Anwendungsfällen sauber benutzen zu können oder strukturiert nutzen zu können. Der Engpass heute nämlich besteht bei vor allem Datenqualität und vielleicht auch Kollaboration, also übergreifend. Wir haben verschiedene Ökosysteme angesprochen, auch die Branche nochmal angesprochen, dass wir nicht nur in unserer eigenen Branche übergreifend arbeiten müssen, sondern vielleicht auch in andere Branchen nochmal reinschielen. Und ich habe es eben angesprochen, AI einfach als Multiplikator zu nutzen, der in den letzten Jahren einfach mit dazu kam, schon in der gesamten Debatte einfach mitzudenken und das Ganze halt einfach sauberer funktionieren kann, wenn die Daten halt strukturiert da sind und wir nicht wie Marvin irgendwie screenscrapen müssen und irgendwo Screenshots hochladen oder andere Dinge tun müssen, sondern das technisch sauber auf für unsere Kunden und Nutzer entsprechend aufbereiten können. Das sind so meine Key Takeaways. Die habe ich für mich heute mitgenommen. Hat jemand noch was zu ergänzen? Habe ich was vergessen?
Ja, ich hoffe, dass es auch Spaß macht für jeden, der sich damit beschäftigt, spannende Sachen zu entwickeln und dass man sagt, hey, daran habe ich ja nicht gedacht, das ist jetzt möglich und ja, auch so ein paar Wow-Faktoren dann auch drinstecken, in dem was entsteht.
Und couchfähige Prozesse bauen, ne?
Ja, wir hatten es noch nicht, aber das muss natürlich erwähnt werden. Ne?
Ich glaube, da steckt sehr viel Möglichkeit hinter. Ich bin gespannt aufs Studio. Ich muss eben mal wieder nach Frankfurt und komme dann vorbei. Hätte tatsächlich auch einen Anwendungsfall. Ich mache jetzt nicht Hardcore-Werbung nochmal für mich, aber die Informationen aus der Versicherungsbranche zu Versicherungsverträgen, die vielleicht über FIDA zur Verfügung gestellt werden, könnten auch für das eine oder andere Startup interessant sein. Soll heißen, bald kommen die alle in Frankfurt zusammen. Es hat riesig viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Wir sehen uns, wenn die Folge ausgestrahlt ist, ist die Veranstaltung schon vorbei. Deswegen brauche ich die gar nicht mehr nennen und würde daher einfach nur noch mal eben kurz zwei, drei Worte an Richtung Florian und Joris lassen. Nochmal ein kurzer Wrap-up. Was ist FIDA für euch in einem Satz? Und dann gehen wir auch in den Feierabend für heutige Folge.
Ja, für mich ist FIDA Open Finance die Chance für neue Produkte, personalisiert, individualisiert für den Kunden.
Ja, und für mich nicht nur ein Regulationsmonster und Projekt, sondern wirklich die Chance, sich noch näher an die Kundenbedürfnisse zu orientieren.
Mega. Dabei belassen wir es heute. Wir werden in den Shownotes und natürlich auch auf dem Artikel entsprechend die Links zur Verfügung stellen zu den Whitepapern. Und bei weiteren Fragen könnt ihr euch sehr gerne an die beiden Gäste natürlich wenden. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ich freue mich, euch auch demnächst dann wahrscheinlich bei zwei Veranstaltungen auch live zu sehen und nochmal das ein oder andere, den ein oder anderen Gedanken auszutauschen. Vielen lieben Dank für das gute Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Und bis bald. Dankeschön. War schön hier
zu sein. Danke euch.
Ciao, ciao. Ciao.